Nehmen wir mal an, du schaust in dein Depot und du siehst einige rote Zahlen und du bist eigentlich nicht ganz zufrieden mit deiner Depotentwicklung. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass an irgendeinem Punkt mal dieser Moment kommt. Dann ist es sehr wichtig, damit vernünftig umzugehen. Das sind tatsächlich die Phasen, wo die meisten Fehlentscheidungen getroffen werden, wo einige vielleicht aufgeben, wo einige vielleicht in blindem Aktionismus verfallen, wo manche aber den Zeitpunkt verpassen, wirklich etwas Fundamentales zu ändern, wenn es dann notwendig ist. Deswegen möchte ich mal genau auf diesen Moment eingehen und quasi Schritt für Schritt durchgehen, welche Fragen man sich stellen soll, welche Dinge man prüfen soll, um dann gestärkt aus dieser Situation hervorzugehen. Also viel Spaß! Ja, hallo und herzlich willkommen heute zur Podcast-Folge. Letztendlich die Rettung eines Depots. Ein Depot ist im Minus oder die Erfolge, die man sich versprochen hat, die sind einfach nicht da. Das ist sozusagen die initiale Beobachtung. Und dann geht es ja darum, was macht man denn jetzt damit oder macht man da überhaupt irgendwas? Und da sind es mehrere Schritte, die man einmal durchlaufen sollte, Fragen, die man sich stellen sollte, um dann wirklich das Beste, ja, daraus zu machen. Und auch das ist schon etwas wert, wenn man dann zumindest nicht Dinge verschlimmert. Weil es gibt diese Neigung tatsächlich. Und das ist hier schon mal so der erste Tipp, dass man nicht dann einfach blind das Risiko hochschraubt oder es vielleicht auch so einfach nicht hochschraubt. Es gibt diese Neigung dazu. Die konnte man auch feststellen, beispielsweise in dem Buch Misbehaving. Da habe ich auch mal im Podcast drüber gesprochen. Also letztendlich die Fehlverhalten, die wir an den Tag legen. Dort wurde mal untersucht, beispielsweise an dem Spiel Deal or No Deal. Der Aufbau ist letztendlich so, kennen vielleicht einige noch aus dem Fernsehen, dass man unterschiedliche Geldkoffer hat mit Geldbeträgen und man hat einen Koffer vor sich liegen und man bekommt nach jeder Runde, in der man andere Koffer eliminieren darf, eine Zahl von der Bank gesagt. Man kann dann diese Zahl, also den Betrag, den die Bank nennt, nehmen und für diesen Betrag kauft die Bank letztendlich den eigenen Koffer ab. Ich weiß ja nicht, was in meinem Koffer ist, ich weiß aber, welche Beträge letztendlich noch offen sind. Also ich sehe dann vielleicht 14 Beträge. 13 Koffer, die an der Wand hängen und einen habe ich. Ja, und dann fragt man sich natürlich, was ist jetzt noch drin? Sind noch die hohen Summen drin? Sind die niedrigen Summen drin? Jedenfalls wurde dort dann herausgefunden, dass wenn ein hoher Koffer eliminiert wurde, gerade zum Schluss, dass dann natürlich die Bank ein niedrigeres Angebot macht und dass die Leute dann ganz irrational werden mit ihrer Risikotoleranz. Dann haben sie vielleicht vorher schon ein Angebot gehabt von 120.000 Euro. Auf einmal sinkt das Angebot auf 50.000 Euro. Das Angebot ist vielleicht sogar besser, wenn man den Erwartungswert der übrigen Koffer berechnet. Die Leute sagen aber, ach, was soll's, damit ich hier noch irgendwie emotional gefühlt als Gewinner rausgehe, setze ich jetzt nochmal alles auf eine Karte oder gehe ich einfach noch viel höheres Risiko ein. Man wird hier also völlig irrational. Das kann man dann vielleicht auch im Casino beobachten, dazu kenne ich jetzt keine Studie. Aber wenn Leute vielleicht 10, 20 Euro verloren haben, oder vielleicht 50, vielleicht auch 500, also je nachdem, welche Beträge für einen selbst da so normal sind, dass sie dann sagen, okay, jetzt habe ich eh schon 500 Euro verloren, jetzt setze ich nochmal 200 Euro auf die 17 beim Roulette. Also ich gehe massives Risiko, weil ich sage, ob ich 500 Euro verliere oder 700, fühlt sich emotional beides gleich schlecht an, aber ich muss ein so hohes Risiko eingehen, dass ich es schaffe, nochmal deutlich über null rauszukommen. Und diese Neigungen, die gibt es bei uns Anlegern. Und wenn wir uns jetzt wieder in diese Ausgangslage versetzen, wir schauen in unser Depot, wir sehen Verluste, dann könnte jemand jetzt denken, gut, damit ich hier irgendwie schnellstmöglich aus dem Minus rauskomme, setze ich vielleicht nochmal viel mehr Geld auf die Aktien, mit denen ich bisher verloren habe. Oder ich kaufe irgendwelche Hebelzertifikate. Oder ich mache andere riskante Dinge und versuche das jetzt nochmal rauszutraden. Immer wieder bekomme ich Fragen gestellt, die auch aktiv so formuliert sind. Also so nach dem Motto, ich habe 25% verloren. Was muss ich jetzt machen, um mein Geld wiederzuholen? Das suggeriert ja schon, dass man irgendwie ja in diesem wiederholenden Gedanken ist und dann muss man ja auch Risiko hochschrauben. Die Frage ist doch immer nur zu jedem beliebigen Zeitpunkt, egal ob ich jetzt 25% verloren habe oder nicht, ob jemand neu mit dem Depot startet. Die beste Geldanlage, die ist ja für beide gleich, die ist unabhängig davon, ob ich im letzten Monat 25% verloren habe oder nicht. Also das vielleicht so als erster wichtiger Tipp. Nicht einfach das Risiko weiter hochschrauben, obwohl genau das unsere Neigung ist. Und genau das zeigt ja schon, die schwierigen Momente emotional sind nicht die, wenn es gut läuft, sondern dann, wenn es sehr schlecht läuft. Dann gehen wir jetzt aber sozusagen in die Schritt-für-Schritt-Anleitung. Auch das können wir schon mal als ersten Schritt verbuchen. Als nächsten Schritt geht es aber erstmal ans Benchmarken. Auch daran, ich würde sagen, so mindestens die Hälfte machen das nicht vernünftig. Sie schauen nämlich in ihr Depot und sehen dann vielleicht einen Verlust. Ich habe vielleicht dann 10% in einem Jahr, im abgelaufenen Jahr verloren. Vielleicht ist der Markt aber um 15% gefallen. dann würde es ja bedeuten, dass ich gegenüber dem Markt outperformed habe. Ganz viele, die dann auch noch in aktiv gemanagte Investmentfonds investieren, die sehen auch nur die Rendite des Fonds und legen gar nicht den DAX oder den MSCI World oder den S&P 500, je nachdem, was dann die beste Benchmark ist daneben, sondern sehen nur, da gab es einen Verlust, dann muss es ja schlecht sein, ich verkaufe beispielsweise. Aber erstmal ganz grundlegend mal zu gucken, wo steht denn überhaupt der Markt als Ganzes? Wenn der Markt als Ganzes 10% verliert oder 15% verliert, wie ich es gerade genannt habe, und man selber nur 10%, hat man überdurchschnittlich gut abgeschnitten. In einem Markt, wo alles fällt, besser zu performen, ist wahnsinnig schwer. Das schafft kaum einer. Oder eben nur dann, wenn man von vornherein eine andere Strategie wählt. Also beispielsweise auch auf fallende Kurse setzt. Ich sag mal, Werkzeuge, die auch Profis anwenden und Werkzeuge, die auch mal gegen einlaufen können, nämlich dann, wenn der Markt eigentlich unerwartet steigt. Aber die allermeisten Privatanleger, die setzen erstmal, gehen quasi long, setzen auf steigende Kurse, hoffentlich auf langfristig steigende Kurse. Und dann muss hier eben vernünftig gebenchmarkt werden und dann wäre das schon ein gutes Ergebnis. Ich kann also in mein Depot gucken, ich kann 20 Einzelaktien haben, von denen 15 im Verlust sind. Wenn das aber Aktien sind, die nicht so stark im Verlust sind wie der Gesamtmarkt, dann habe ich wahrscheinlich einen überdurchschnittlich guten Job gemacht. Und da gibt es hier keinen Handlungsbedarf, dann ist es kein Zeichen dafür, dass man schlecht abgeschnitten hat oder irgendwas zwangsläufig umschichten muss. Das wäre also die eine Option. Übrigens zum Benchmarken kann ich beispielsweise das Tool Parkett empfehlen. Ich verlinke es auch mal in der Podcast-Beschreibung. Da kann man sich einen kostenlosen Account machen. Je nach Bedarf kann man das auch upgraden. Aber das nimmt letztendlich auch viel Arbeit ab. Es gibt auch komplett kostenlos das Tool Portfolio Performance. Das ist etwas komplexer, ist für alle, die vielleicht auch selber gern Excel-Tabellen bauen, dann kann man da mal reinschauen. Aber das sind so Tools, die das Benchmarken erleichtern. Aber auch hier, in diesem Kontext, muss ich auch realistischerweise dazu sagen, manchmal hilft es schon, sich überhaupt einfach mal irgendeinen Index anzuschauen. Also ja, man kann es dann ganz fachmännisch benchmarken, indem man alles richtig einträgt und man kann von mir aus auch den richtigen Index suchen, also dass man sagt, man setzt eher auf Technologiewerte und dann vergleicht man sich eher mit dem Nasdaq oder man sucht sich nicht den MSCI World, sondern den MSCI World Information Technology. Das kann man alles machen, wenn man fortgeschritten ist. Für diese erste, sage ich mal, ja, Intuition oder für diesen ersten Eindruck, mal zu sehen, wie ist der Markt gelaufen, wie ist mein Depot selbst gelaufen, da reichen ehrlicherweise die allgemeinen Indizes und dann wird man schon feststellen, wenn der MSCI World oder der S&P 500 um 10% gefallen sind und mein Depot um 30%, dann ist das schon relativ eindeutig, auch ohne dass ich jetzt auf die Nachkommastelle genau benchmarke. Aber das ist sozusagen ja eigentlich so der wichtigste Schritt von vornherein, um überhaupt zu wissen, ob es hier Bedarf gibt oder nicht, ob es nur optisch blöd aussieht oder ob da auch inhaltlich was dahinter steckt. Gehen wir also mal weiter. Nehmen wir mal an, man stellt tatsächlich fest, nee, das Ganze ist unterdurchschnittlich gelaufen. Sollte man erstmal in die Ursachenforschung gehen. Also was ist jetzt eigentlich der Grund für die Underperformance? Also Blick ins Depot. Wenn man eigentlich nur auf einen marktbreiten ETF setzt, dann kann man ja per Definition eigentlich nicht gegenüber der normalen Benchmark schlecht performt haben. Also ich sage mal, jemand, der in den MSCI World oder den ACWI oder den Vanguard All World investiert hat, der wird keine deutliche Underperformance zum Markt erreichen. Außer der ETF macht wirklich ganz großen Quatsch, aber das lässt sich eigentlich nicht beobachten. Underperformance entsteht vor allem dann, wenn man auf bestimmte Regionen gesetzt hat, wenn man auf bestimmte Sektoren gesetzt hat oder auf bestimmte Aktien. Weil nur dann weicht man ja von dem Index ab, von dem Gesamtmarkt ab. Und dann kann natürlich auch eine Outperformance entstehen, aber das bietet auch das Potenzial für eine Underperformance. Und genau um diese Frage geht es jetzt hier. War es jetzt eine bestimmte Branche? War es eine bestimmte Region, die man anders gewichtet hat? Hat man vielleicht auf Produkte gesetzt, die eigentlich viel zu teuer waren? Das kann natürlich auch ein Grund sein. Haben von 20 Aktien, die man ausgewählt hat, 15 schlechter abgeschnitten? Und hat man vielleicht einfach auf hochbewertete Hype-Aktien gesetzt? Das könnte ja auch ein gemeinsamer Nenner sein. Also diese Ursachenforschung, die ist hier ganz zentral, um das Problem überhaupt irgendwie identifizieren und greifen zu können. Der nächste Schritt ist dann, mal ganz konkret die Investmentthese zu prüfen. Sich also die Frage zu stellen, oder die Fragen, warum habe ich überhaupt gekauft? Was war also meine Investmentthese? Was war die Überlegung dahinter? Und würde ich dieses eine Wertpapier, was ich mir anschaue, heute wieder kaufen? Würde ich also mit der heutigen Sicht wieder in diese Aktie investieren? Da geht es nicht darum zu sagen, naja, die Aktie ist 30% gefallen, natürlich würde ich dann aus heutiger Sicht nicht investieren. Es geht wirklich um die Aktie heute. Der Markt, dem ist erstmal grundlegend egal, ob die Aktie zuletzt gefallen oder gestiegen ist. Es geht darum, wenn ich die Aktie heute bewerte, beziehungsweise heute wieder nach meiner Investmentthese prüfe, ist die noch valide? Ist die aufrechtzuerhalten, die Investmentthese? Oder haben sich vielleicht Dinge gezeigt, die eigentlich die eigene Investmentthese widerlegt haben? Oder warum man eben nicht mehr an diese glaubt? Das kann übrigens das ganze Depot treffen. Das kann ja auch bei einer Aktie, die gestiegen sein, der Fall sein, dass einfach eine Investmentthese im positiven Sinne eingetreten ist, dann wäre aber auch das ein Grund zu verkaufen. Also ganz unabhängig vom Kursverlauf kann man das hier machen. Dann wäre aber auch die Frage, hat man vielleicht auf eine Region gesetzt und das Ganze ist nicht aufgegangen. Vielleicht hat man ja auch in der Zwischenzeit Dinge dazugelernt und ist irgendeine Wette eingegangen, wo man sich heute denkt, okay, ich habe vielleicht auf chinesische Aktien gesetzt, jetzt ist der Index aber abgestürzt aus regulatorischen Gründen. Das Ganze ist also regulatorisch gar nicht mehr so sicher. Oder ich dachte, Wirtschaftswachstum führt automatisch zu höherer Aktienmarktrendite. Dann habe ich mir das mal empirisch angeguckt oder mir einen Podcast dazu angehört und gemerkt, das ist gar nicht so. Das sind eben Gründe, wo man realistischerweise sagen muss, dann sollte man diese Investmentthese sehr kritisch überprüfen. Und deswegen ist eben die Ursachenforschung so wichtig, einmal zu verstehen, wo liegt eigentlich das Problem? Was waren die eigenen Investmentthesen? Vielleicht hält man sie ja auch mal fest. Also da bin ich sowieso ein großer Fan von. Ich halte eigentlich meine eigenen Investmentthesen durch den Podcast fest, durch Analysen, die ich auf Strategy Invest veröffentliche. Aber man kann ja einfach mal eine eigene Notiz-App aufmachen und einfach jede Transaktion mal mit einem Satz beschreiben. Warum habe ich gekauft? Oder warum habe ich etwas verkauft? Und dann mal nach einem Jahr oder nach zwei Jahren draufzuschauen, sich dann auch im Nachgang keine Lügen zu rekonstruieren oder manchmal erinnert man sich ja einfach gar nicht mehr so gut und das Ganze dann nochmal ja, kritisch prüfen zu können. Und was es aber auch geben könnte, wäre einfach dann gar nichts zu tun. Das kann dann auch der nächste Schritt sein. Also einfach mal abzuwarten, Verluste als normal hinzunehmen und sie auszusitzen. Denn Verluste sind natürlich normal. Jedes Depot, habe ich ja eingangs gesagt, wird mal durch diese Phase gehen, wo es mal rote Zahlen hat, wo es vielleicht auch den Markt underperformt. Und was ja auch durchaus sein kann, ist, dass man eine Aktie kauft, der Markt hat einen allgemeinen Druck, vielleicht gibt es auch mal Pessimismus, der irgendwann auch zu doll eingepreist ist, dann sieht das sehr blöd im Depot aus, aber dann könnte es ja auch sein, dass eine Aktie eigentlich günstiger geworden ist. Und dann könnte man sogar nachkaufen, beziehungsweise dann wäre es sogar die rationale Entscheidung, auch nachzukaufen. Auch das kann eine total valide Gelegenheit sein, wenn ein Depot gefallen ist oder wenn die Werte gefallen sind. Und in dem Sinne sieht man schon, es gibt ganz unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten, ausgehend von der ersten Beobachtung. Ich habe Verluste, meinem Depot geht es nicht so gut. Und manchmal kann es sein, dass die Investmentthese total gut war, sinnvoll war und dann sollte man eher nachkaufen. Es kann aber eben auch darauf hindeuten, und das lässt sich ja hier nicht im Podcast pauschalisieren, dass man vielleicht Dinge falsch gemacht hat. Vielleicht ist man da zu naiv rangegangen, zu schnell, hat Dinge mit falschen Investmentthesen gekauft, ist vielleicht zu viel Risiko eingegangen, hat dann doch nicht so vernünftig diversifiziert, wie man es vielleicht tun sollte. Und dann ist das der Moment, wo man genau diese Probleme identifizieren sollte. Wenn man das Ganze kritisch geprüft hat, keines dieser Probleme identifiziert, dann kann man, wie gesagt, entweder abwarten, einfach nichts tun, Verluste auszuhalten. Eine wichtige Lektion, etwas, was definitiv zum Anlegerleben dazugehört, oder sogar nachzukaufen, vorausgesetzt, man hat die Liquidität und man ist auch entsprechend überzeugt von der Investmentthese. Und diese Unterscheidung ist immens wichtig, nicht, dass man am Ende die Dinge nachkauft, wo man eigentlich ganz selbstkritisch sagen sollte, nee, da habe ich irgendwie Quatsch gemacht. Und dann aus dem Prinzip Hoffnung, noch mehr Geld draufzuwerfen auf etwas, was im Verlust liegt, das hat nichts mit einer ja, sinnvollen oder rationalen Anlagestrategie zu tun. Eine weitere kritische Frage sollte man sich dann auch noch stellen, mal ganz allgemein gesprochen, hat man sich vielleicht in der eigenen Risikotoleranz übernommen? Das erlebe ich auch immer wieder. Gerade in guten Zeiten werden mehr Anleger angezogen, Anleger investieren mit der Erwartung, dass die guten Zeiten weitergehen und dann muss man Anleger immer nochmal, sag ich mal, briefen. Es kann auch bergab gehen. Investiere in dem Gedanken, dass auch die Börse am nächsten Tag 5% abstützen könnte und im nächsten Monat 25% niedriger steht. Das musst du dir wirklich vor Augen halten und dann trotzdem investieren. Und in diesen guten Zeiten glauben eben viele, es geht gut weiter und sind dann oder überschätzen ihre eigene Risikotoleranz, weil sie das Risiko einfach nicht so sehen. Und weil man auch ehrlicherweise sagen muss, wir alle können uns langfristige Aktiencharts anschauen. Und auf diesen Aktiencharts, da sehen wir ja alle Einbrüche, die es historisch gab. Wir sehen die Finanzkrise auf dem Chart. Aber sich wirklich vorzustellen, wie es ist, in der Finanzkrise investiert zu sein, dass das Depot um über 50% von der Spitze zum Tiefpunkt fällt, dass man vielleicht im Job auf einmal noch Schwierigkeiten hat. Manchmal, wie in jetzt den letzten Jahren, erlebt man noch eine hohe Inflation. Und dann merkt man, oh, meine eigene Sparrate geht auch zurück, während mein Depot auch noch zurückgeht. Also dann kommen auch mehrere Faktoren zusammen. Und Charts und Statistiken verschleiern einfach die emotionale Härte, die solche Momente oder die solche Phasen auch mit sich bringen. Deswegen klingt das vielleicht auch manchmal langweilig und abgedroschen und man will das nicht hören. Und überall sind so Risikohinweise als Disclaimer, dass das alles keine Anlageberatung ist. Und das ist ja alles auch richtig so. Ich glaube, viele Menschen nehmen es aber nicht ernst genug. Und dieser Moment, da kann es eben sein, wenn man merkt, man hat jetzt so hohe Verluste erlitten, dass man selber merkt, okay, ich habe hier irgendwie, ich fühle mich damit nicht wohl, und das ist ja auch okay, muss man ja mal ehrlich sagen, niemand fühlt sich erstmal wohl mit Verlusten, dass man da freudestrahlend durch die Wohnung rennt, das erwartet jetzt erstmal keiner. Aber dass man vielleicht nicht mehr ruhig schlafen kann, dass man irrationale Anlageentscheidungen auf einmal trifft, dass man entweder einfach geldblind nachinvestiert oder dass man einfach sofort verkauft, nur weil irgendwo eine rote Zahl angezeigt wird. Das sind schon, ich sag mal, extremere Ausprägungen, die darauf hindeuten, dass man vielleicht sich in der eigenen Risikotoleranz dann doch übernommen hat. Und dann kann man auch vielleicht mal ein bisschen Risiko rausnehmen, dass man ein bisschen entspannter in Zukunft mit dem Depot umgeht. Weil das bringt wirklich nichts. Also 100% auf Kante genäht zu investieren, um dann wirklich total nervös zu werden, ist wahrscheinlich schlimmer auch für die Rendite, als wenn man, ich sag mal, 70 oder 80% anlegt, sich immer noch eine ausreichend große Reserve beibehält und dafür auf diese 70 und 80% entspannter schaut und die dann vielleicht auch langfristig und auch einfach rationaler anlegen kann. Einfach weil man diese irrationalen Phasen, die vor allem durch diese finanzielle Angespanntheit entstehen, dann vermeiden kann. Und damit hat man so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die tatsächlich deshalb eine Anleitung ist, weil ich glaube, man kann schon so diese Schablone neben das Depot legen und das mal schrittweise durchgehen und sollte das auch. Es gibt hier halt verschiedene Abzweigungspunkte, die man für sich rausfinden muss. Vor allem, ob es überhaupt wirklich eine Underperformance gab. Hat man überhaupt so schlecht abgeschnitten, wie man es manchmal denkt? Und da bitte nicht irritieren lassen von Social Media oder sonst was, wenn man immer glaubt, andere haben vielleicht bessere Aktien gewählt oder sonst hat niemand diese Verluste. Also Leute reden einfach viel lieber über ihre Gewinne, meistens natürlich über die exorbitant hohen Gewinne, wenn sie einen Ten-Bagger, einen Hundertfacher gefunden haben. Diese Geschichten hört man viel öfter als jemand, der einfach mal den Markt leicht underperformed hat. Aber das, ja, davon nicht irritieren lassen. Das ist also die wichtige Frage, dieses saubere Benchmarken, feststellende Underperformance oder ob es sie eben auch nicht gibt. Wenn es sie gibt, was ist der Grund dafür? Dann die Investmentthesen zu prüfen. Muss man hier aktiv werden im Sinne von, man hat jetzt nochmal die Gelegenheit, diese Anlageentscheidung zu korrigieren? Oder könnte man sogar nachkaufen, weil das eigentlich sinnvolle Anlageentscheidungen waren? Oder macht man einfach mal gar nichts und muss man einfach mal abwarten, weil es eine allgemeine Abwärtsphase ist? Man selber hat vielleicht ein bisschen riskanter investiert, deswegen trifft es einen in der Abwärtsphase auch ein bisschen stärker, aber man sitzt das Ganze jetzt aus. Das sind alles legitime Optionen und die sollte man natürlich prüfen. Und oftmals hilft es auch, vielleicht mal sich also zu investieren, sich weiteres Wissen anzueignen. Und dann lernt man ja vielleicht auch mal Dinge dazu, die die eigene Anlagestrategie durchaus bereichern können. Und auch dann kann man sowas natürlich auch gerne umsetzen oder damit erfahren, ob da jetzt ein Fehler vorlag oder eben nicht. Dafür sind dann alle anderen Folgen dieses Podcasts da oder natürlich auch meine Academy beispielsweise. Ich mache da auch so Depot-Checks, wo ich quasi mal so aus einer anonymisierten Vogelperspektive drauf schaue, welche Risiken es da gibt. Da stellt man sowas dann auch immer mal wieder fest. Und damit soll es das dann aber für heute gewesen sein. Ich hoffe natürlich, dass du erstmal nicht in diese Situation kommst, aber realistischerweise muss man sagen, die allermeisten werden mal diesen Punkt erleben. Genau wie die Börse auf und ab geht, werden unsere Depots auf und ab gehen. Mal werden wir besser als der Markt abschneiden, vorausgesetzt, wir setzen Dinge um, die eine gewisse Abweichung vom Markt erlauben. Und mal werden wir dann aber auch schlechter abschneiden. Und das ist kein Grund dafür, die Flinte ins Korn zu werfen. Und erst recht nicht, wenn man diese Schritte einmal hier für sich gewissenhaft durchgeht. Damit hoffe ich, dass dir das dabei hilft, gerade in solchen schwierigen Phasen. Lass mir gerne eine positive Bewertung da, wenn dir der Podcast gefallen hat. Vielen Dank für alle, die sich dafür die Zeit nehmen. Und in diesem Sinne hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Mach's gut und bis dann.